ARD Sounds.
Ich fand den schön und ich dachte, diese Stimme und ich weiß noch genau, was er anhatte und es war um mich geschehen. Ja.
Ich meine, Sigrid ist sehr, sehr positiv und hat sehr, sehr viel Sonne und strahlt das auch aus und sehr Wärme und das ist einfach irgendwie rausgeschossen.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Das ist heute eine besondere blaue Couch, nämlich mit gleich zwei Gästen. Sie ist Regisseurin, gefeierte Choreografin und Tanzlehrerin. Er ist Schauspieler und Produzent. Und außerdem sind sie seit über 40 Jahren glücklich verheiratet. Herzlich willkommen, Sigrid Klausmann und Walter Sittler.
Hallo.
Hallo.
Am 29. Mai feiern Sie jetzt tatsächlich schon Ihren 41. Hochzeitstag. Gibt es denn schon Pläne?
Wir haben von Herrn Krumbiegel von den Prinzen eine Einladung zum Konzert in Stuttgart.
Ach schön.
Haben wir zwei Karten. Wir wissen noch nicht genau, ob wir da sind, weil es kommt dann auf das Enkelkind an und auf unsere Tochter in Schwäbisch Hall. Aber wenn wir da sind, gehen wir ins Konzert.
Und da sind Sie einverstanden, Frau Klausmann?
Da wäre ich einverstanden. Ja. Mal interessant, die Prinzen live zu sehen. Ich meine, das war jetzt nicht so die Band meines Lebens, aber ich bin da offen und kann mir vorstellen, dass es auch Spaß macht.
Das finde ich sehr gut. Herr Sittler, wir kennen Sie aus dem Fernsehen natürlich ZDF, aus der Serie Girlfriends mit Marielle Milowitsch, aus der Kommissar und das Meer, später dann und der See. Und jetzt haben Sie ein gemeinsames Projekt am Start, einen Dokumentarfilm, den habe ich mir gestern schon anschauen dürfen. Und ich vibriere noch nach, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil das sehr bewegend ist, sehr intensiv, diesen Film anzuschauen. Der heißt Girls Don't Cry. Da geht es um 6 Teenager-Mädchen, die aus 6 Ländern kommen, auf 4 Kontinenten. Frau Klausmann, was hat Sie denn inspiriert, diese Geschichten dieser jungen Frauen zu erzählen?
Es gibt verschiedene Inspirationen, würde ich mal sagen. Aber nach meiner ungefähr 20-jährigen Karriere als Dokumentarfilmerin und dem Filmen mit vielen jungen Menschen weltweit und meinen ganzen Erlebnissen auch hinsichtlich, was heißt es, im Körper eines Jungen oder eines Mädchens geboren zu sein, war einfach nochmal mein Wunsch zum Karriereende hin, Mädchen der Welt eine Stimme zu geben. Mhm. Und mir scheint, dieser Film kommt zu einem guten Zeitpunkt, wo wir, wenn wir in die Welt schauen, auch in unsere eigene Welt, auch hier in Deutschland, sehen und erleben müssen, dass die Errungenschaften von uns Frauen auf dem Prüfstand sind, dass wir da andere Strömungen also hereinfließen. Und ich fand, jetzt ist die Zeit, das noch zu machen. Mhm. Und jetzt ist der Film da und ich denke mir, in 5 Jahren ist er vielleicht sogar noch aktueller. Mhm. Was für den Film gut ist, für die Gesellschaft, weiß ich nicht.
Mhm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen zusammengezuckt. Letzter Film, tatsächlich?
Genau, letzter Film. Letztes großes Projekt, würde ich mal sagen, weil wir DokumentarfilmerInnen wissen, von der Idee zum Kinostart vergehen oft Jahre. Und ich bin jetzt 71 und möchte eigentlich nochmal einen neuen Fokus setzen in meinem Leben. Familie, unsere Kinder, 2 von unseren 3 Kindern leben im Ausland. Wir haben ein Enkelkind, vielleicht bald 2. Mein Mann und ich waren sehr viel getrennt im Laufe unseres Ehelebens durch unsere Berufe. Und wir wissen ja nicht, wie lang ist denn die Lebensschnur noch? Und die Filme sind ja dennoch da. Man kann mich einladen zu Filmgesprächen in der Bildung, aber auch ein kommunales Kino, ein Arthouse-Kino. Die Filme sind ja da.
Die wirken ja auch sehr nach.
Wirken nach und die sind da. Das ist ein Schatz. Und da freue ich mich über Einladungen, wenn sie kommen. Aber ich habe dann einfach wieder mehr Freiräume. Mhm.
Herr Sittler, Sie sind ja auch beteiligt an diesem Film. Sie sind Produzent. Wie gut arbeiten Sie beide denn eigentlich zusammen? Also gibt es da auch mal kreative Differenzen und gibt es da auch mal richtig Zunder?
Also wenn ich das antworten darf, kreative Differenzen gibt es nicht, weil das überlasse ich ihr. Sie fragt mich dann und dann überlege ich und sage, ja, warum nicht, das können wir machen. Und meine Aufgabe ist hauptsächlich, die Schreibtischarbeit irgendwie am Laufen zu halten, die ja einfach viel ist mit Filmförderung und so weiter und den ganzen Listen und den Belegen und dem ganzen Quatsch. Und dann kriegt man Belege aus Tansania, die man nicht lesen kann. Das muss man aber der PwC verkaufen. Und die kaufen das erstmal und so. Das ist meine Arbeit und ich bin sozusagen ein Helfershelfer in diesem Fall.
Ziemlich praktisch, oder, Frau Klausmann, wenn man jemanden hat, der diese Arbeit erledigt.
Ja, also ich würde sagen, dass wir auch selbst, ich bin ja auch Mitproduzentin, wir sind beide in dieser Produktionsfirma federführend. Und in der Tat bin ich froh, dass ich keine Anträge auf Filmförderung stellen musste, aber ich habe sehr viel Fundraising gemacht, sehr viel Kommunikation. Also das sind schon unsere, wir machen das miteinander. Ja. Und Walter ist ja noch in seinem, ich sage jetzt mal, eigentlich im Beruf als Schauspieler und viel unterwegs und auch damit beschäftigt. Und diese Filme, das ist schon sehr mein Ding und mein Beruf. Und ich mache viel Kommunikation, aber immer schon. Das gehört ja auch dazu. Aber ich bin heilfroh, dass ich nicht mit der PwC kommunizieren musste und auch einfach das Ganze finanziell den Überblick zu haben und zusammenzuhalten. Da bin ich schon sehr froh, dass Walter das gemacht hat, ja.
Und es ist auch so, also in der kreativen Arbeit, wenn Sie schneiden zum Beispiel, also dann fragen Sie, willst du nicht mal anschauen? Und ich muss da keinen Fußabdruck hinterlassen. Ich möchte, dass der Film gut wird. Und es gibt, ich kenne da auch Produzenten oder Redakteure, die sagen, da muss mein Fußabdruck rein. Mein Fußabdruck hat er gar nicht zu suchen, sondern ist der Film gut? Kommt diese junge Frau, die interviewt wird, ist das richtig? Oder fehlt noch vielleicht da noch ein bisschen schneller oder langsamer? Das sage ich dann, aber nicht, weil man das machen muss, sondern nur als Vorschlag.
Das ist auch Handwerk.
Und diese Art Zusammenarbeit, das macht Sigrid nämlich genauso. Die sagen, so geht's, sondern könnte man nicht vielleicht das so machen. Und damit öffnet man Räume und macht sie nicht zu. Und das, so mache ich das eigentlich immer, weil ich bin mir auch nicht sicher. Wer ist denn schon sicher im Film? Wenn wir alle sicher wären, hätten wir nur gute Filme. Haben wir aber nicht.
Oder wir haben gute Filme und sie bringen nicht den monetären Gewinn, den sich die Verantwortlichen erhoffen. Und schon geht es nicht mehr um gute Filme, sondern es geht um Formate. Es geht um, was müssen wir machen, um möglichst viele zu erreichen. Egal, ob der Inhalt jetzt gut ist oder nicht so gut. Brauchen wir den gerade dringend? Also da gäbe es viel Gesprächsbedarf.
Ja. Das ist auch eine schwierige Zeit. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir haben ja auch zusätzlich zu dem langen Film von jedem jungen Frau einen Kurzfilm hergestellt. Den gibt es auch.
Ja.
Und es ist einfach ein Haufen Arbeit, das irgendwie in die Welt zu bringen. Und das wird gelingen, glaube ich. Ich glaube schon. Ich bin da sehr positiv gestimmt.
Ist ja gerade gestartet am 30. April, ne?
In den Kinos. Ja, genau. Und das letztendliche Ziel, Schulen, Bildungseinrichtungen, sonstige Menschen, die mit Bildung sich befassen, auch Universitäten, das war, ihr erster Film war dann auch an der Uni, bei Bildungseinrichtungen, da müssen wir hinschauen.
Ja, ja. Vielleicht damit die Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen im Boot sind, worum es eigentlich ganz genau geht. Da werden ganz viele Themen behandelt, die junge Frauen auf der ganzen Welt beschäftigen. Zum Beispiel geht es um den Schutz vor Beschneidung in Tansania bei einer jungen Frau, die Nancy heißt, um Abschiebung, Armut und Roma sein bei Nina aus Novi Sad in Serbien, um BMX-Sport, Leistungsdruck und Schönheitsdruck bei Sinai, spricht man sie so aus?
Sinai
in Südkorea. Also das sind ganz viele unterschiedliche Geschichten. Wenn Sie jetzt vielleicht mal eine exemplarisch rausgreifen für unsere Hörerinnen und Hörer, damit die da so ein bisschen wissen, was wird da eigentlich genau erzählt? Vielleicht eine, die Sie auch am nachhaltigsten beschäftigt hat.
Also von den 6 Geschichten, also ich habe diese Stoffe alle entwickelt, die Themen entwickelt und dann, als bevor es losging mit Drehen, beziehungsweise ein Stoff war schon umgesetzt in Serbien, habe ich eine Co-Regisseurin ins Boot geholt. Sonst wären wir vielleicht, doch, wir wären jetzt vielleicht auch fertig, aber das dauert einfach, hätte Monate länger gedauert. Und ich habe 3 Geschichten als Regisseurin gedreht und die 3 anderen, eine Co-Regisseurin, Lina Lujite, mit der ich dann während der Dreharbeiten auch in Kontakt war in den Ländern. Und ich würde vielleicht ganz gerne eine Geschichte herausgreifen, mit der ich schon seit 2018 verbunden war. Das ist, die haben Sie jetzt im Moment nicht genannt. Das ist die Selena aus Chile. Das ist ein Transgender-Mädchen. Und es gibt ja so Sätze, die dann auch mir als Regisseurin, die ich diese Sätze hunderte Male höre im Prozess des Schneidens und der Schnittvorbereitung vor allen Dingen. Da war ein Satz, den ich nie vergessen werde, nämlich der Satz von diesem Transgender-Mädchen, die sagt, als ich so 4 war, habe ich mich bei meiner Mutter dafür entschuldigt, dass ich ein Mädchen bin. Und eben kein Junge, in dessen Körper ich geboren bin. Und wir haben ja auch 2 Töchter und einen Sohn und das sind Sätze, die vergisst man nicht mehr, weil man sich automatisch, und ich meine, und ich habe mir automatisch vorgestellt, was wäre das, was würde das für unser Leben bedeuten? Das geht ja nicht nur darum, dass ich als Mutter sagen kann, ist schon okay, ja, sondern diese ganze Auswirkung auf eine Familie, auf einen Freundeskreis, ja, dass man plötzlich ausgegrenzt wird, dass dieses Kind aus dem Kindergarten fliegt, weil es sich nicht so verhält wie ein Junge. Also da steckt ganz, ganz natürlich die anderen Geschichten auch, aber wenn Sie mich fragen, exemplarisch, ist es eine Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat auch und der bin ich begegnet auf Facebook. Diese Mutter hat eine Schule für Transgender-Kinder gegründet in Santiago de Chile und ich habe mich gefragt, wow, warum macht sie das? Ja, sie sagt, ich möchte, weil meine Tochter ist davon betroffen. Ich möchte, dass meine Tochter in Ruhe und ohne gemobbt zu werden lernen kann. Und zwar nicht nur meine Tochter, sondern alle Kinder. Mhm. Das ist eine richtige Bewegung in Santiago de Chile. Ja, das zieht seine Kreise und die können ihre Kinder damit schützen.
Ja. Und dieser Satz ist ja auch so herzerweichend, weil man da steckt so viel drin, so also Schuld, Scham. Ja. Also das ist ja, wenn ein kleines Mädchen sowas artikuliert ihrer Mutter gegenüber, wie geht's ihr jetzt, dieser jungen Frau?
Diese Lena ist jetzt, sie war 14 bei den Dreharbeiten, 17. die ist jetzt 17. Und wenn das geschieht, was ihr Plan war, was sie auch im Film erzählt, nämlich, dass sie eine Geschlechtsumwandlung machen möchte, und das wäre dann im Alter von 18, aber sie hat im Film auch schon erzählt, dass sie seit einiger Zeit, also diese muss halt, da muss die Pubertät unterdrückt werden und dass sie sich einmal in 3 Monaten spritzen muss mit Hormonen, um das zu unterdrücken. Und die sind ja ganz engmaschig auch betreut von ÄrztInnen. Auch für die Eltern ist es natürlich extrem wichtig, ja, dass wir machen nicht irgendetwas, was uns in den Sinn kommt, sondern wir brauchen da ganz gute medizinische und auch psychologische Betreuung. Mhm. Und das hat diese Familie auch, wobei der Vater ist getrennt von der Familie schon seit der Schwangerschaft mit Selena. Also die hat noch 3 ältere Geschwister, aber es gibt wieder eine Annäherung. Das finde ich eine sehr schöne Nachricht, dass er zum 16. Geburtstag seiner Tochter eine Woche Urlaub mit ihr gemacht hat. Und es war offenbar bis dahin gar nicht möglich. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel zu sehen, dass auch Eltern oder Menschen, die da Vorbehalte haben, warum auch immer, dass man sich verändern kann, dass man sich da öffnen kann, diesen Geschichten und diesen Schicksalen gegenüber, weil die natürlich unsere Unterstützung, unsere Empathie benötigen, logisch.
Herr Sittler, was ist denn die große Stärke Ihrer Frau beim Filmen?
Die größte Stärke, glaube ich, liegt darin, dass sie einmal mit den Mitarbeitern im Film ihnen den Platz lässt, nicht sagt, es muss so sein, wie ich will, sondern du kannst das, was du machst. Das ist aber der Hintergrund sozusagen. Und dann, dass sie auf Augenhöhe mit den Kindern und den Jugendlichen reden kann und sie einlädt, weil die merken spätestens nach einer halben Stunde, ich werde hier nicht beurteilt, da gibt's kein Zucken, wenn ich irgendwas, ich kann alles sagen und ist interessiert an dem, wer ist mein Gegenüber? Wie bist du? Was denkst du? Wie siehst du die Welt? Das interessiert mich. Und deswegen öffnen die sich. Und bei den anderen, bei den 199 kleinen HeldInnen, da gab es dann Kommentare von Erwachsenen, die sagen, ja, so reden Kinder nicht. Da sage ich, doch, sie haben es ihnen doch vorgesagt. Nein, sondern wenn man lang genug mit denen redet, und wer redet schon mit einem 12-Jährigen 2 Stunden? Niemand.
Ja.
Wer redet schon mit einer 16-Jährigen 2 Stunden? Vielleicht der Psychotherapeut, wenn sie einen brauchen, aber sonst nicht. Und das ist eine große Stärke und dadurch kommt eine emotionale Nähe zustande, die auch für Männer gut ist zu erleben, weil ein Nebeneffekt dieses Films, der war gar nicht so beabsichtigt, wenn man aufmerksam zuhört und denen zuschaut, kann man drauf kommen, wie denke ich eigentlich über Transgender? Habe ich eine Meinung, die sagt, nee, das ist falsch, es gibt nur Männer und Frauen wie in den USA, wie die Rechten das dort haben. Ja. Wie gehe ich mit Frauen um? Wie mache ich das eigentlich? Was mache ich mit einem 15-jährigen Mädchen, die dann schwanger ist? Und dann ist sie schuld oder nicht schuld? Da stellen sich so Fragen. Und wenn man lang genug zuhört, man möchte als Erwachsener sagen, warum kriegen wir das nicht hin, dass die in Ruhe aufwachsen können? Was ist eigentlich los mit uns?
Ja.
Das ist das, was mir so gut gefällt. Das ist ein Nebeneffekt, das ist gar nicht beabsichtigt, aber es kommt von alleine.
Ja, also diese Fragen, die da auftauchen, das ist, finde ich, wirklich auch total beeindruckend, weil die kommen ganz automatisch und ich finde auch gerade für Männer ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Film.
Ja. Da habe ich eine sehr schöne kleine Geschichte zu erzählen. Ich war letzte Woche in Böblingen, in der Nähe von Stuttgart, wo wir leben, im Gespräch mit meinem Publikum. Und in der ersten Reihe saßen Jugendliche aus einer Wohngruppe. Und mein Moderator, der das Ganze auch initiiert hat, hat beim Rausgehen einen dieser jungen Männer angesprochen, da war vielleicht 17, 18, und sagt zu ihm, wie war das jetzt für dich? Das war jetzt ja schon so ein Film über Mädchen. Hast du dich trotzdem so angesprochen gefühlt? Wie war das? Und dieser junge Mann sagt zu ihm, ich habe eine Schwester. Und der hat mir das dann natürlich sofort erzählt und ich fand es eine ganz starke Reaktion, weil er hat nicht gesagt, naja, war schon okay oder so, sondern ich habe eine Schwester. Und es erzählt mir, dass er vielleicht sowas wie Verantwortung empfindet. Es erzählt mir eventuell auch, dass er sich schon in Situationen hineingedacht hat, die schon stattgefunden haben in der Familie, wo er vielleicht sich gedacht hat, oh, da braucht meine Schwester Unterstützung. Das sind jetzt alles Mutmaßungen.
Ja.
Aber ich fand diese Antwort ganz wunderbar. Und natürlich habe ich schon sehr viele Jugendliche auch erlebt im Filmgespräch. Europaweit, ich war auf vielen Festivals mit diesem Film und habe ganz besonders erlebt, dass insbesondere Mädchen nicht während des Filmgesprächs, sondern nach dem Filmgespräch meine Einladung annehmen. So, ich stehe noch ein bisschen im Foyer rum, wenn ihr noch was fragen wollt, wenn ihr was erzählen wollt. Da kommen die und bleiben noch, wenn sie Zeit haben, halbe Stunde und gehen nicht mehr weg, weil sie einen ganz starken Gesprächsbedarf haben. Die wollen darüber reden oder sie bedanken sich. Danke, dass du diese Geschichte über Selena zum Beispiel in den Film genommen hast, weil ich bin auch queer. Oder andere sagen, ich habe noch nie so einen Film gesehen. Ich liebe auch Spielfilme, aber solche Filme müsste man häufiger sehen. Also, oder ein Mädchen in Finnland, I feel awakened. Also da kriege ich eben Rückmeldungen, die kann ich mir nicht ausdenken.
Erweckt fühlt sie sich.
Sie fühlt sich erweckt, genau.
Ja. Und also Dokumentarfilm hat ja manchmal so den Ruf, so ein bisschen schwer und langweilig und problembeladen. Und der Film zeigt natürlich verschiedene Probleme, die es gibt. Aber es ist ein sehr positiver Film. Total, es ist ein starker Film, es sind starke Leute, die positiv denken, trotz dessen, was sie erlebt haben. Manche haben was wirklich Arges erlebt und machen weiter. Wie eine, in einem Kommentar stand dann eine, die sagt, ja, die Frauen, die fallen hin, richten ihre Krone und machen weiter.
Krönchen richten, weiterlaufen.
Und das ist schön. Und das ist ein, das kann man den Männern nur wünschen, dass sie das auch machen. Hinfallen ist nicht schlimm, das passiert uns allen. Aber aufstehen und weitermachen, nicht aufgeben. Ja. Und das ist das Positive an diesem Film. Das bringt einen weiter.
Es gibt viel, einiges Nachdenken, das erlebe ich, zu dem Titel. Also auch in den Besprechungen, wir haben wirklich eine Liste, eine Palette an großartigen Besprechungen zu dem Film bekommen, dass sich die Menschen Gedanken machen, ja, Mädchen weinen nicht, sondern sie fallen hin und stehen wieder auf. Oder Mädchen weinen nicht, sie schreien vor Schmerz, aber sie machen weiter. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft dieses Films ist, Mädchen sind stark und wir brauchen die, verdammt nochmal, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Ja? Als Partnerin, als Menschen in führenden Positionen, als jemand, der einfach mit Menschen, die mit ihrer weiblichen Energie etwas beitragen, so wie Männer ja auch. Und das ist auch ein Teil in meinen Filmgesprächen, die ich versuche mit den Jugendlichen, denen zu sagen, geht es nicht darum, nicht wer macht was und die Männer sind dafür zuständig, die Frauen dafür, sondern dass wir es miteinander machen. Das ist doch das Gespräch der Zukunft und auch schon heute. Und nicht, du bist dafür zuständig und du dafür, weil du für das eine zu doof, für das andere nicht geeignet bist. Nein, wie stark sind wir miteinander und da kann etwas wirklich blühen.
Und dieser Film, was ich auch ganz toll finde, kommt ja ohne Erzählerstimme aus. Also da ist niemand, der das alles immer so erklärt, sondern das sind einfach diese jungen Frauen, diese Teenager-Mädchen, die sprechen über ihr Leben, was sie bewegt, was sie beschäftigt, ihre Probleme, ihre Wahrnehmung von der Welt. Und das kriegt da so eine Intensität dadurch auch. Ja, da ist man so richtig mit in diesem Leben drin. Und ich habe selber eine Tochter, die ist 20. Mit der habe ich vor vielen Jahren schon den ersten Film geguckt, den 199 HeldInnen.
Nicht ohne uns.
Genau. Und da geht es ja um Kinder auch in vielen Orten der Welt und ihre Schulwege. So. Und ich kann mich noch erinnern, meine Tochter war da wirklich noch klein, 11 oder irgendwie sowas, hier ist 20 mittlerweile. Und da haben wir den geguckt.
Vor neun Jahren, ganz genau.
Und das hat so viel verändert bei ihr. Alleine so dieses, das ist mein Leben und diese Leben gibt es auch alle noch. Also eigentlich sollten solche Filme wirklich Pflichtstoff in den Schulen sein, oder?
Die sind in sehr vielen Schulen gewesen und das ist auch das Ziel, wo wir letztlich hinwollen. Weil wenn man, sobald man Leute aus anderen Ländern kennenlernt, und das tut man in diesem Film, weil es so nah ist, dann kann einem keiner mehr irgendwas erzählen. Die sind alle blöd oder Mexikaner sind Vergewaltiger und Argentinier sind so. Sondern die Schönheit der Vielfalt.
Ja.
Das würde ich als Titel drunter machen.
Ja, absolut.
Die Schönheit der Vielfalt. Und es ist auch gleichzeitig, sagte eine junge Zuschauerin, also auch schon, ich würde sagen, Richtung 20, neulich auf einem Festival in Italien, die sagte, dieser Film sollte von Jungs und von Mädchen gesehen werden, von Erwachsenen. Sogar meine Oma sollte den sehen. This is such a powerful movie. Und dann spüre ich ja, also die sagen mir nicht irgendwie was, nicht danke für den Film und so und gehen wieder, sondern da kommt was von innen. Und das zeigt mir, oder sie sagte auch, ich fühlte mich in diesem Raum mit so vielen Menschen, fühlte ich mich so verbunden mit denen, die im Raum waren und mit denen auf der Leinwand, obwohl sie zum Teil so weit weg leben. Und das ist schön. Und ich glaube, solche Filme sollte man nutzen, weil sie schon etwas es ist schon etwas da in einer folgenden Diskussion, was man nicht erst aufbauen muss mit vielen Worten, sondern es ist etwas da. Ja. Und niemand hat mit dem Finger gezeigt, ja, so ist es richtig und so falsch, sondern es gibt eigentlich,
man ist da auf
gibt
einer,
eigentlich keine Antworten. Ja. Die muss man selber liefern.
Man ist da gleich auf einer Flughöhe. Ja. Sie leben zusammen, sie arbeiten zusammen und ein Zitat von Ihnen, Frau Klausmann, lautet: Wir wurden beide nie müde, uns füreinander anzustrengen. Und das finde ich total schön. Strengen Sie sich bis heute füreinander an?
Schon, ja.
Ja?
Ja, klar.
Was sind das für kleine Anstrengungen oder auch große?
Also anstrengen ist ja so etwas, ist streng drin und auch anstrengend, aber es ist so mühevoll. Mit anstrengen meine ich eigentlich eher, nicht müde zu werden, auch darüber nachzudenken, was hält unsere Beziehung, auch im Alter, muss ich jetzt schon sagen, lebendig und auch schön und man, natürlich pinseln wir uns auch mal an, ist ja klar, ja.
Aber das
was ja, na klar, wir sind überhaupt kein Modell für alles ist rosarot, überhaupt nicht, aber nicht nachzulassen, es lohnt sich nochmal kurz drüber nachzudenken, war jetzt meine Reaktion wirklich so cool, ja, oder nochmal zu fragen, warum hast du so reagiert. Oder auch sich gegenseitig zu sagen, wenn man sich verletzt fühlt. Also, dass man das nicht aufhört, weil es sich lohnt, weil es so schön ist, wenn man schöne Tage zusammen erlebt. Und die haben wir immer wieder. Und Stunden oder Tage, ach, das ist ein schöner Tag. Wenn man das noch sagen kann ab und zu.
Ja, einfach, dass man,
so toll.
Dass man nah bleibt. Wo ist der andere gerade? Was passiert da? Weil es gibt ja ständig Veränderungen auch. Und dass man die wahrnimmt und nicht sagt, Hauptsache ich. Und die gehört mir. Ja. Also wie manche, ich kenne ja Männer, denen gehören die Frauen. Das ist aber leider falsch. Und das geht dann schief und dann wird man unglücklich. Und das sind wir nun beileibe nicht.
Also diese Balance aus Verbundenheit und Freiheit, ich glaube, die ist bei Ihnen, das kriegen Sie ganz gut hin, ne?
Ja, freiheitsliebend ist unwirklich. Also da kann man, da
ja,
geht
das
gar
stimmt,
nichts.
Ja, das stimmt, ja. Schon immer.
Gibt es denn auch so Themen in Ihrer Beziehung, die Sie mit sich rumschleppen seit 40 Jahren, die Sie seit 40 Jahren nerven? Also das sind ja meistens kleine Sachen, aber gibt es sowas?
Nein, nicht wirklich. Raus
mit der Sprache.
Nicht wirklich. Also würde ich. Nee.
Ja, vielleicht. Walter kann manchmal ein bisschen ungeduldig sein. Und ich bin vielleicht irgendwas anderes, das musst du sagen. Jeder hat so ein. Wir haben doch unsere Seiten, oder? Das ist ja auch völlig klar.
Total, ja, ja.
Aber dass man dann nicht so, ach okay, das nervt mich jetzt aber inzwischen so wahnsinnig. Mhm. Sondern das ist da, das ist Teil vom anderen. Also man weiß ja, der andere hat Seiten, die sind so, die man nicht so mag, aber die anderen Seiten, die überwiegen und das macht dann das Weiterleben einfach doch immer wieder sehr, sehr schön.
Ja.
Und wir haben auch erwachsene Kinder, die uns auch ab und zu den Spiegel vorhalten.
Machen Sie das? Und das können Sie annehmen dann, ja?
Ja, ja, da muss man sagen, okay. Ja, das ist sogar interessant. Das ist nicht erst jetzt, sondern auch als die Jugendliche waren dann, ne? Ich finde schon, dass da ein Prozess stattfindet dann, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Auch jetzt wieder dieses Erlebnis mit den jugendlichen Frauen. Da geschieht was, da musst du dich anders auseinandersetzen mit deinen Kindern. Und da habe ich persönlich, kann nur von mir sprechen, gespürt, da entwickle ich mich nochmal weiter in dieser Zeit.
Total. Ja. Also es ist ja teilweise auch hart, finde ich,
was
man da so serviert bekommt von seinen Kindern, die so in der Adoleszenzwerdung sind. Ja. Also da muss man dann auch schon uneitel sein und in der Lage, Kritik anzunehmen. Aber ich habe da schon auch ein paar Mal geschluckt bei meiner Tochter in Gesprächen und musste danach nach einer Nacht drüber schlafen sagen, da ist schon was dran.
Ja. Und die Entwicklung hört ja nie auf. Mhm. Die hört dann auf, wenn man denkt, man weiß Bescheid und ich weiß, wie die Welt geht. Dann hat man schon verloren.
Das stimmt, ja. Ihre Kennenlerngeschichte, die ist ja auch eher außergewöhnlich. Sie haben sich im Internat kennengelernt, waren aber nicht beide Schüler da, ne?
Nein, es war so, ich war lange bevor sie in Salem gearbeitet hat, war ich Stipendiat in Salem für ein paar Jahre. Und nach meiner Zeit hat meine Mutter eine Weile dort gearbeitet, als Lehrerin und als Mentorin. Und sie kam dann später dazu und hat meine Mutter kennengelernt, bevor sie mich kannte.
Okay.
Und es gab eine schulische Veranstaltung in einem anderen Internat und ich sollte da für einen ehemaligen Leiter, da war ich Schulsprecher mit dem, auf die Bühne bei einer Abendveranstaltung ein paar Geschichten erzählen von früher. Und ich hatte überhaupt keine Lust. Und meine Mutter sagte, doch, das machst du jetzt. Dann bin ich mit ihr da hingefahren, so gut, mach ich's halt. Und ich komme da auf diese Bühne. Die wussten ja nicht, dass ich komme. Ich komme auf die Bühne, da sind dann so 60 Lehrer. Und
meine Kolleginnen und Kollegen, ich war ja 60 Lehrerin in meinem ersten
Jahr. Genau. Und dann gucke ich da rein und denke, wer ist das denn? Aber ich hatte keine Zeit, habe da meine Geschichten erzählt. Das war auch sehr schön. Es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war wirklich schön. Und danach waren wir im zum Saal und haben Kaffee und Kuchen und haben immer geguckt, wo ist denn die von vorhin? Und sie hat auch geguckt, wo ist denn der offenbar?
Also sie haben sich beide entdeckt.
Ja, ich meine, erstmal so.
Du hast mich entdeckt in diesem großen Kreis meiner Kolleginnen und Kollegen. Das war so eine Mitarbeiterversammlung. Und das war ja dann sozusagen, du hast da mich entdeckt, aber ich habe dich ja auf diesem kleinen Podium da unten entdeckt und ihr wart nur zu dritt. Und dann habe ich eine Kollegin, die in der Reihe vor mir saß, gefragt, sag mal, wer ist denn das da unten? Und sie dreht sich um und sagt, das ist der Sohn von Margret Sittler. Und Margret Sittler war eben eine ältere Kollegin, die ich auch sehr bewundert habe übrigens, in der Art, wie sie war, auch so ein weibliches Vorbild auf eine Art. Und dann habe ich nur die Augen verdreht, weil dieser junge Mann saß da unten. Ich fand den schön und ich dachte, diese Stimme. Und ich weiß noch genau, was er anhatte. Und es war um mich geschehen. Ja.
Nein, und es ist auch, ich meine, Sigrid ist sehr, sehr positiv und hat sehr, sehr viel Sonne und strahlt das auch aus und sehr Wärme. Und das ist einfach irgendwie rausgeschossen aus diesem...
Also es war Anziehung auf den ersten Blick von beiden Seiten.
Und dann haben wir so geguckt und so. Und dann hat sie meiner Mutter gesagt, du gehst nicht, bevor du mir nicht deinen Sohn vorstellst. Das hat sie dann auch gemacht. Und dann habe ich erzählt, was ich mache. Dann hat sie gesagt, ja, ich komme mal in eine Vorstellung. Dann habe ich gedacht, ja, gut, das sagen alle.
Da waren sie Theaterschauspieler zu der Zeit, Theaterschauspieler. Ne?
In 10 Tagen war eine Vorstellung. Und sie sagt, da komme ich hin. Sag ich, ja, schön, komm. Habe mir aber selber gedacht, das passiert nie. Weil die Leute sagen das und dann kommen sie nicht.
Genau.
Und dann war das Problem, dass ich nach 5 Tagen sagte, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die finde. Aber es gab keine Handys.
Nix. Kein Facebook, gar nichts.
Meine Mutter wusste nicht, wo sie wohnt. Ich kannte niemanden, der sie kannte. Und in die Schule war in Ferien, ich konnte niemanden anrufen. Und dachte, ja gut. Und dann ist sie aufgetaucht und dann ist sie nie wieder weggegangen.
Das heißt, euer erstes Date war dann eine Theatervorstellung und danach ein Drink zusammen? Oder wie muss ich das vorstellen?
Mit einem Kollegen von dir.
Ein Drink zusammen und dann haben wir gefuselt unterm Tisch, wenn wir das jetzt
wirklich auf eine so Weise, die ich Ihnen nicht erklären werde. Ja, das war schon...
Oh, wie aufregend.
Exzessiv.
Ich glaube, aber der Punkt war, dass wir uns, du hast mir auch mal gesagt, ein paar Jahre davor hätte ich dich nicht gesehen.
Ja.
Also ich war eigentlich gar nicht sein Typ, muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Er liebte die kleinen Blonden. Klein, nicht sehr groß bin ich auch, mal blond war ich nie. Und wir haben uns zum richtigen Zeitpunkt unseres Lebens kennengelernt und getroffen. Und wir waren, ohne es geplant zu haben, also wir haben uns kennengelernt, Ende Oktober, Anfang November. Und im September des folgenden Jahres hatten wir unsere Tochter Jenny. Und keine 4 Jahre später waren wir Eltern von 3 Kindern. Hat wirklich ratzfatz gemacht.
Also so schnell. Was hat denn Ihr Umfeld gesagt? Weil wenn ich jetzt ganz ehrlich sagen würde, meine Freundin sagen würde, ich habe den jetzt kennengelernt, das war irgendwie Herbstferien, ne? Ende.
Und im Januar war ich schwanger.
Im Januar waren Sie schwanger, darf ich sagen, so Girl, denk noch mal kurz nach. Aber waren
wir
da alle happy
mit Glück gehabt? Wir haben natürlich auch, dadurch, keiner von uns musste einen Partner ablegen. Wir waren beide allein, das hilft. Es hilft.
Solo.
Und ich habe gedacht, naja, das wird eh nichts. Wenn was kommt, ist gut, wenn nichts, auch egal. Weil das war alles nichts bis dahin. Und ja, so ist das gekommen.
Also, Glück gehabt,
dass es so funktioniert hat. Ne?
Genau, dass solche jetzt, wenn man sagt, ich mache das jetzt einfach mal und dann klappt das und zwar so lange schon bei Ihnen, das ist ganz toll.
Ja, und wenn man das Gefühl hat, man hat die Richtige an der Seite, nicht loslassen. Mhm. Weil es gibt nicht so viele, die richtigen sind. Ne?
Und man muss schon sagen, Walter, als wir dann erfahren haben, dass wir jetzt wirklich ungeplant, also wirklich, dass ich schwanger bin, das war Anfang toll, Januar. Ja. Und es hätte ja sein können, dass wir erst mal sagen, oh Mist, ja, ach du Aber wir waren beide, wir waren glücklich. Wir waren verliebt
Stelle,
und ich war schwanger, wir waren glücklich. Und ich möchte hier ausdrücklich erwähnen, dass es nicht der unbedingt beste Weg ist, in eine Partnerschaft zu gehen.
Es ist kein Ratschlag für die Zukunft.
Kein Ratschlag.
Weil alles ist immer anders mit jedem.
Glück gehabt.
Okay. Sie kommen ja beide aus sehr kinderreichen Familien. Mhm. Ne? Frau Klausmann, Sie sind das dritte von 7 Kindern, glaube ich. Und Sie der jüngste von 8 Geschwistern sogar.
Ja.
Was glauben Sie denn, wie sehr hat Sie denn dieses Aufwachsen in so großen Familien geprägt oder beziehungsweise auch Auswirkungen auf Ihr eigenes Beziehungsverhalten dann später gehabt?
Also wenn man, so wie ich, der Jüngste von 8, da sind dann Vorbilder vor mir, die man auch bewundert. Und dadurch, dass wir so viel umgezogen sind, wir sind dauernd umgezogen, auch wegen meinen Eltern, braucht jeder seinen Platz. Und man hat von null auf gelernt, dass jeder seinen Platz braucht. Jeder hat einen Platz und das ist so. Mhm. Und 5 ist gerade und man macht das irgendwie. Hauptsache, die Familie funktioniert. Und das ist bei ihr nicht anders gewesen, glaube ich. Und man ist nicht das Zentrum der Welt, sondern die Familie.
Das ist sehr hilfreich als Prägung.
Und das hilft, nicht, dass man unwichtig ist. Man ist auch zum Teil, als Jüngster ist man dann auch manchmal unwichtig, weil die Älteren größere Probleme haben als man selber. Wobei die Kinder Probleme genauso groß sind wie die Großen. Die sehen nur klein aus, stimmt aber nicht.
Ja.
Und dadurch war vieles, mussten wir gar nicht besprechen, wie man lebt, weil es war doch klar. So ganz einfach.
Ja? Also was vielleicht unsere beiden Familien, so unterschiedlich sie sind, muss man schon
total
sagen.
Total unterschiedlich.
Ganz unterschiedliche Background auch. Ich komme aus dem Schwarzwald, mein Vater war Schuhmachermeister, Meister. Meine Mutter war Hausfrau, hat durch den Krieg den Beruf, den sie lernen wollte, nie erlernen können. Also aus einem Umfeld, was jetzt auch eigentlich wenig Geld, Aber die Stimmung in der Familie war größtenteils eine sehr fröhliche. Also wir sind auch 7 Kinder in weniger als 10 Jahren. Wir sind gemeinsam groß geworden. Wir waren gemeinsam Teenager. Da war sehr viel Positives auch. Aber auch das, was du beschreibst, Walter, ohne drüber zu sprechen, man wusste ja, ich bin ja nicht alleine. Also da gibt's auch noch, andere, die was zu sagen haben, die hier im Raum sind, in der Familie sind. Also dieses automatisch bist du einfach nicht die Nummer 1.
Also es macht schon fit für ein Miteinander, kann man sagen, oder so eine Kindheit.
Und ich glaube, dieses, auch heute noch, diese positive Verbindung, die wir beide haben zu unseren Geschwistern, du auch und ich auch. Und ich habe schon auch das Gefühl, durch Walters Familie ist es auch, das ist ein Reichtum in meinem Leben. Meine Schwägerin und Schwager, alle miteinander. Und umgekehrt auch. Ich glaube, Walter ist wirklich auch meine Mutter war für dich auch, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Mensch in deinem Leben, ne? Weil sie so ganz anders war.
Ganz anders als meine. Und die Position Nummer 1, die kenne ich im Beruf dann schon in den Filmen. Aber das ist dann eher das ist ein Spiel, das muss man dann einsetzen können, wenn es darauf ankommt. Die Nummer 1 zu sein, macht mich nicht besser oder klüger oder sonst irgendwas, sondern da muss ich aufpassen, dass ich das Projekt befördere mit dieser Nummer und es nicht ausnutze. Ja? Manche nutzen das aus und machen dann Hokuspokus, weil sie so wahnsinnig wichtig sind, bin ich nicht. Aber ich bin die Nummer 1 manchmal und dann kann man sagen, ich möchte das so nicht haben.
Ja.
Weil es nicht gut ist, was ihr macht. Das hab ich auch gemacht, nicht oft, aber immer mal wieder. Habe ich gesagt, wenn ihr so miteinander umgeht, kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Ich brauche eine Atmosphäre, wo wir konzentriert sind auf das, was wir machen. Nicht auf Eitelkeiten, das interessiert mich nicht.
Also sie war nicht der kleine Prinz zu Hause?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist ein Irrtum, wenn man glaubt, die Jüngsten sind, die sitzen auf dem Schoß. Es gibt
manchmal
welche,
ist es ja so.
Also ihre jüngste Schwester hatte das so ein bisschen, nicht dauernd.
Die Kleine, die ist einfach auch wirklich von allen geliebt.
Ja.
Aber auch ich fühlte mich nie ungeliebt, nie.
Ja.
Gar nicht. Ne?
Sie sind ja mit 17 schon ausgezogen dann. War das dann schon auch die Sehnsucht nach, jetzt möchte ich aber mal mein eigenes Leben in die Hand nehmen und mal ein bisschen weg von diesem großen Familienverbund?
Tatsächlich erinnere ich dieses Gefühl sehr wohl. Mhm. Und das hängt, also ich hatte zum Beispiel nie ein eigenes Zimmer. Immer geteilt mit meiner Schwester. In den früheren Jahren war noch ein kleiner Bruder dabei. Ich hatte ja nie ein eigenes Zimmer. Und wenn man in ein bestimmtes Alter kommt und auch mal, wir durften auch Freunde mit nach Hause bringen. Das war gar, also wir haben immer unsere Freunde mit nach Hause gebracht. Aber ich glaube, die Sehnsucht nach einem Stück intimen Raum, den ich für mich habe oder mit wem auch immer. Und jetzt will ich mal machen, was ich möchte. Und das Gefühl kann ich mich erinnern, das war da, als ich dann mit meinem Schlafsack und meinem Koffer ohne Rollen mitgenommen habe nach Stuttgart, um dort meine Gymnastiklehrerinnenausbildung zu machen.
Sie sind ja dann eben Tanzlehrerin geworden, erfolgreiche Choreografin für... Da hat man nicht so Schnütchen ziehen.
Nein, man muss sagen, was ist erfolgreich. Also niemand kennt mich auf der großen Tanzbühne, weil ich eben immer mit Jugendlichen gearbeitet habe. Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, egal wie einzigartig das sein mag, wie erfolgreich auf dieser Ebene, wo ich bin. Also ich habe mir nie einen großen Namen gemacht.
Aber so definiert sich Erfolg ja nicht zwingend.
Aber in Ludwigsburg schon. Ja. Da gab es dann den Kulturpreis der Stadt Ludwigsburg.
Na, sehen Sie mal.
Ja, weil es die Kunstschule war. Und ich habe sie ja kennengelernt, als sie ein Musical machte, was sie selber geschrieben hat, aufgrund von Bugsy Malone, aber umgeschrieben auf Schule. Und da ging die Zusammenarbeit ja schon los.
Ja.
Und dann kamen noch weitere, wo ich auch immer manchmal mehr, manchmal weniger Mädchen für alles war, so ein bisschen. Und das war schön, das war einfach toll. Und sie hat eine ganze Gruppe Jugendlicher, die sind durch die Pubertät getanzt. Ich glaube, es gibt kaum einen besseren Weg. Oder durch die Pubertät Musik machen, ist auch gut.
Das ist eine gute Idee für diese Jahre auf jeden Fall.
Sehr gut, sehr gut. Dann hast du eine Gruppe, zu der du gehörst und das sind Mädchen und hauptsächlich Frauen. Es war nur ein Junge dabei.
Ja, ich glaube, ich bin einfach da ganz eigene Wege gegangen.
Ja. Ja.
So kann man es vielleicht sagen. Also ich hatte auch da sehr große Freiräume, ob das nun in der Kunstschule war, wo es auch irgendwie Gelder gab. Ich konnte große Projekte umsetzen mit diesen jungen Leuten. Und das ging oft über den Verlauf eines ganzen Schuljahres, weil die kamen dann ein, zweimal zu mir zur Probe, später dann am Wochenende. Und am Ende stand eben ein abendfüllendes Stück, ob das Tanztheater, ob das Musicals waren. Und das hatte immer auch mit dem Leben dieser jungen Menschen zu tun. Und das war mein Erfolg. Und da insofern, ja, sah ich schon auch,
kann man erfolgreich sagen.
Sind mir Dinge sehr gelungen, das weiß ich ja.
Und da muss ich eins dazu sagen, ich habe das ja erlebt, wie sie das macht. Sigrid kann etwas, sie lässt die Leute das tun, was sie können. Sie verlangt nicht etwas, was sie nicht können. Also nicht dieser Druck in der Bildung, du musst das jetzt auch noch lernen und dann das, obwohl du es eigentlich gar nicht kannst. Und das Merkwürdige ist, die werden von allein besser dann.
Ja, ich fordere es hier an ihnen. Ich sehe,
da, wo sie sind.
Ich sehe meine kleine Company mit 15 Jugendlichen und ich sehe nun ganz genau, wer da mehr Talent hat als die andere. Und ich fordere sie so an der Stelle, wo sie sind und bringe jede einzelne an der Stelle weiter. Und natürlich gehe ich mit ihnen an ihre Grenzen, aber bei dem einen sind die Grenzen da, beim anderen sind die Grenzen bei der anderen weiter oben. Und ich glaube, das ist das Kunststück mit Jugendlichen oder überhaupt
mit
Menschen.
Mit jedem
eigentlich, ja. Dass man nicht ihnen das Gefühl gibt, ach, okay, pass auf, das kannst du nicht, das macht man lieber die andere. Mhm. Und das habe ich nie getan. Also das kann ich gar nicht.
Das ist ja wie differenziertes Unterrichten in der Schule eigentlich auch überall gang und gäbe sein sollte.
Also demütigen.
Ne?
Also demütigen, das darf man nicht. Das ist einfach.
Alle sind gleich gut, wo sie sind.
Wie sind Sie denn dann vom Tanz zum Film gekommen?
Also im Tanz habe ich eben auch immer Geschichten erzählt, muss ich sagen. Und dieses Geschichtenerzählen ist vielleicht meine Passion. Und ich liebe auch Projektarbeit. Ich beginne mit einer Idee und ich habe große Lust von dieser Idee dahin zu kommen. Und dieses Ziel war bei mir nie irgendwo, jetzt mache ich mal so ein kleines Stück und dann wird das schon, sondern da will ich hin. Also das habe ich schon. Und als ich 50 war, habe ich gespürt, dass diese physische Arbeit im Tanz, ich habe ja auch Tanz unterrichtet, das ist schon, bringt mich schon manchmal meine Grenzen, ist sehr anstrengend körperlich und der Körper hat mir dann auch gesagt, mach mal langsam. Aber wo könnte ich noch kreativ werden im Geschichten erzählen, wo es physisch nicht so anstrengend ist und ich gehe diesen Weg, wieso mache ich jetzt Dokumentarfilme. Dann hat er natürlich das Thema Film auch in unser Leben gebracht, auch Theater. Mich hat das alles wahnsinnig interessiert. Und ich kam irgendwie auf die Idee, Dokumentarfilme zu machen. Fragen Sie mich nicht, warum. Ich fand es spannend. Und habe dann auf der Krim, war ich in einem Team von Kolleginnen und Kollegen von der Kunstschule, da gab es eine Partnerschaft zur Stadt Jevpatoria auf der Krim. Und dort war ich als Tanzlehrerin und Choreografin schon eingesetzt und lerne dort meine erste Dokumentarfilmgeschichte kennen.
Das waren die Stelzenläufer,
Das war über den Stelzenläufer. Der Film heißt Fliegen wirst du noch. Und bin da wirklich nicht nur ins kalte, sondern ins eiskalte Wasser gesprungen, wie nach der Sauna.
Ich auch.
Und Walter auch.
Sie sind mitgehüpft.
Ich war nicht dabei, aber ich muss ja organisiert werden.
Ja, klar. Und habe mit Kollegen und mit Menschen, die eben schon was konnten im Film, mit einem Freund einer langjährigen Schülerin, die mich zusammengebracht hat mit ihm, der gerade den Abschluss gemacht hat an der Filmakademie, mit dem habe ich meine ersten Schritte gemacht, die zum Teil auch sehr schmerzhaft waren und bin mein ersten Editor, von denen habe ich gelernt, von meinen Kameraleuten, ich habe denen zugeschaut.
Ja.
Ich wusste ja auch nicht einfach genau, wie muss ich etwas machen, damit die Szene hinterher gut geschnitten werden kann, aber ich habe mitgekriegt, dass der Kameramann schon beim Drehen denkt, dann kannst du das so und so schneiden. Also ich habe einfach Learning by Doing gemacht.
Ja. Aber Sie sind beide schon auch so Menschen, die sich gegenseitig immer Benzin geben, oder? Zum Weitermachen, die sich unterstützen.
Ja, schon.
Da ist nie eine Bremse drin.
Ab und zu ist es gut, wenn die sich sagt, das musst du jetzt nicht auch noch machen, weil ich bin schlecht im Nein sagen und manchmal sind dann so viele Termine hintereinander, dass ich denke, wie soll ich das bloß hinkriegen? Mhm. Es kriegt man alles hin.
Ja.
Aber das ist ganz gut, wenn sie sagt, das jetzt nicht.
Also auch das, ein kleines Korrektiv gibt es schon.
Ja.
Herr Sittler, Sie sind ja in den USA geboren, in Chicago zur Welt gekommen, 1952. Ihr Vater Literaturprofessor, die Mutter Lehrerin. Und Sie waren dann in den USA, bis Sie 7 waren, glaube ich, und sind knapp 7 dann nach Bayern gezogen.
Ja.
Wie erinnern Sie sich denn ans Ankommen in Bayern
damals? Also wir sind in Bremerhaven angekommen im Schiff und sind dann durch Deutschland gefahren mit diesen alten D-Zügen, mit den Sitzen, die man klappen konnte. Und dann kamen wir in den Hasenhof nach Feilenbach. Das war eine Freundin der Familie, die selber 4 Kinder hatte und wir kamen zu 7 und die hat das alles gemanagt und für mich waren ja meine Geschwister da, ich war also nicht allein Und wir haben sehr schnell Bayerisch gelernt. Mhm. Und das erste Wort, was ich erinnere, ist zu mir gesagt worden, du Depp. Das war aber nicht schlimm.
Herzlich willkommen in Bayern.
Ja, ja, aber das war gut und das war ein Dorf und da gab es Bauern und da gingen wir zum Bauern zum Milch holen und diese riesigen Leibe, die natürlich nicht so groß waren, wie ich sie jetzt mache. Ja. Und wo dann die Bauersfrau das gegen ihre großen Brüste geschnitten wurde, jetzt schneidest du dich doch gleich. Nein, sie schnitt sich natürlich nicht. Und das war ganz schön, weil das war lässig und wir waren 4 Klassen in einem Raum in der Volksschule in Bayern. Und da war ich aber nicht so sehr lang und dann sind wir nach Saarland gezogen und dann wieder nach München. Und in München war ich sehr lang.
Viel umgezogen, ne? Haben Sie vorhin schon angesprochen als Kind. War das nicht super nervig auch?
Die Frage stellte sich gar nicht. Mhm. Das musste sein, also machte man das. Und dann trug man halt wieder 50 Kisten die Treppen runter und wieder hoch. Das war ganz normal.
Ja, und vor allem dann aber auch die Schulen. Sie waren, auf wie viele Schulen waren Sie dann?
8 insgesamt.
8 Schulen.
Und wahrscheinlich wäre es gut gewesen, an einer zu bleiben. Weil sie hat zum Beispiel ist aufgewachsen, 17 Jahre im selben Haus. Mhm. Das hat Vorteile. Mhm. Aber vielleicht haben diese 8 Schulen zwar Nachteile, aber eben auch Vorteile. Dass man irgendwann merkt, alle kochen mit Wasser. Mhm. Was halt nicht passiert ist, ich habe nie eine Clique von Freunden irgendwo, weil ich nie lang genug da war. Sodass ich immer denke, nicht zu nah, weil ich muss sowieso gehen. Also
das heißt, Klassentreffen waren jetzt nicht so Ihr Ding als erwachsener Mann.
Ich bin einmal hingegangen nach Salem, wo ich 3 Jahre war als Stipendiat. Mhm. Und das war ziemlich schrecklich. Mhm. Weil die erzählten alle, wie toll es früher war. Und da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Es war nicht besser, es war anders. Aber ich war doch dabei. Erzählt doch nicht so einen Scheiß.
Oft halt gerne parfümiert. Ne? So
ja, wird parfümiert. Und wir haben damals und was, wir. Ja, und sie haben sich bei dem Fest dann ziemlich unmöglich benommen. Ehrlich. Mhm. Und dieses Runterschauen auf die anderen Schüler, ich mochte das alles nicht. Da bin ich nie wieder hingegangen.
Schauspieler sind Sie tatsächlich aus Versehen geworden?
Ja, so
wie
ist
kann
es.
Sowas denn passieren?
Naja, die anderen Ideen, die ich hatte, die sind nichts geworden.
Sie wollten also eigentlich Medizin studieren,
ich,
ne?
Ich wollte Medizin studieren und habe über 2 Jahre an Krankenhäusern gearbeitet. War wahnsinnig interessant und kriegte einfach keinen Studienplatz. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich halt was anderes. Ne? Mhm. Dann studiere ich halt irgendwas, weil es war schon ein bürgerliches Elternhaus. Wir hatten zwar nie Geld, weil mein Vater dauernd einen Job verloren hat wegen seiner Vergangenheit, aber eben doch gebildet irgendwie. Mhm. Was den Nachteil hatte, dass er zwar und meine Mutter auch verschiedene Interpretationen über Goethe-Gedichte sagen konnte, aber man nicht über das reden konnte, was mich bewegt. Es ging nicht. In ihrer Familie ist das anders. Die reden auch nicht dauernd drüber, aber es ist an der Oberfläche.
Ja.
Und das ist schön. Und dann habe ich gesagt, gut, dann studiere ich halt und dann bin ich als Gaststudent in München an der LMU und gehe ins Philosophieseminar und denke, sag mal, ihr wisst schon, dass da draußen ein Leben stattfindet. Das war natürlich auch doof letztlich, so jugendlich doof. Aber ich dachte, was redet ihr hier? Und dann bin ich da weg und habe gejobbt und dann hat mich ein Freund mitgenommen an die Schauspielschule. Und dachte ich, hier ist Leben im Gang.
An die Otto-Falkenberg-Schule.
An die Otto-Falkenberg-Schule auf ein Fest. Und dann habe ich mich dort beworben, viel zu spät. Und die Sekretärin hat gesagt, egal, Sie sind zwar zu alt, aber ich nehme mal das Papier. Dann habe ich gelernt, habe ich meine 3 Rollen studiert mit einer Schauspiellehrerin, die ich aus dem Telefonbuch, aus den gelben Seiten gefunden habe. Ja, und die hieß Friederike mit Vornamen. Ich habe eine Cousine, die ich mochte, die ist auf, habe ich gesagt, die ist gut.
Die nehme ich.
Und dann haben die mich aufgenommen. Warum? Das müssen Sie die
Man
fragen.
Muss ja dazu sagen, das ist irre schwer, da aufgenommen zu werden. War das damals auch schon so?
Nicht so schwer wie jetzt. Okay. Also wir waren nur 400, jetzt sind es 1300, die sich, oder 1400, die sich bewerben. Und dann kommt man dahin und dann sind lauter Leute, die sehen komisch aus und haben alle möglichen Farben im Gesicht und sagen, erzählen von Wien und von Salzburg und Frankfurt und Köln und Hamburg, wo sie überall waren. Und ich saß da mit meinen Flanellhosen und hatte, what? Wo wart ihr? Und dann kriegte ich die erste Zulassung zur TU Berlin, bevor ich aufgenommen war. Und habe zurückgeschrieben, zu spät, studiert selber.
Den Wortlaut wirklich?
Ja, studiert selber. Und dann bin ich aufgenommen. Wenn ich da nicht aufgenommen worden wäre, wäre ich kein Schauspieler geworden. Mhm. Dann wäre ich irgendwas anderes geworden. Also weiß ich nicht, irgendwas.
Es hat ja dann alles ziemlich gut geklappt mit der Karriere. Wir haben viel Theater gemacht, sind zum Fernsehen gekommen, haben viel gedreht, Tatort, Schwarzwaldklinik.
Nein, also Tatort nicht.
Tatort nicht?
Doch, einen einzigen. Doch, da habe ich einen Drehtag gehabt bei der allerersten von Das Messer im...
Sehen Sie, Sie waren aber am Tatort.
Einen Tag, also genau, einen Tag als Journalist.
Ja, immerhin.
Stimmt.
Aber für Sie war das schon immer so in Ihrem Leben, dass die Familie an der ersten Stelle stand für Sie, ne? Also bei allen beruflichen Entscheidungen war das einfach Ihre Priorität.
Ja, das ist auch so geblieben. Ich habe auch dann, beim Theater ist man sowieso zu Hause, was Schönes. Und als ich dann im Fernsehen, als das losging, habe ich der Agentin gesagt, ich muss, wenn ich frei habe, nach Hause fahren können. Also nicht, wenn nur ein Tag ist, aber wenn 2 frei ist, fahre ich nach Hause. Und dann hatten die Produzenten damals noch gesagt, ja, aber wenn der jedes Mal nach Hause fährt, das kostet uns dann 18.000 Mark, weil es ging um 7 Monate. Woraufhin meine Agentin sagte, ja,
So ist das dann.
So ist das dann. Und das habe ich beibehalten bis zum Schluss. Ja. Und das wurde auch nie mehr in Frage gestellt.
Ja. Aber nichtsdestotrotz war Ihr Mann dann ja oft weg, ne, bei Dreharbeiten und Sie mit 3 Kindern und Sie haben ja auch immer gearbeitet. Wie haben Sie sich denn da organisiert so zusammen? Also gab es da eine Nanny oder wie habt ihr das hingekriegt?
Also wir hatten Au-pair-Mädchen, wobei da eigentlich nur die dritte wirklich richtig hilfreich war. Ich habe heute noch ein bisschen Kontakt zu Erika aus Ungarn. Die war klasse. Wir hatten immer Babysitter, immer. Und ich, wenn ich auch nur einen Anflug von mir wollte, aber ich meine, dann ist das, was ich, das bisschen, was ich verdiene, nebenberuflich, ja, wie man das so schön sagt, ist ja dann weg. Und das wollte er auch gar nie hören, sondern wir machen es miteinander. Auch in meinem Fall war das so, dass ich, als wir dann uns zusammentaten und ich auch, wir Kinder kriegten, dass ich bin ja erstmal aus meinem vollen Lehrauftrag raus in Salem. Damals Salem, ich war in 2 Schulen. Und wollte sowieso im Bereich Tanz weitermachen. Das war für mich völlig klar. Und das konnte ich dann mit den Kindern part-time machen. Aber wie gesagt, wie ich erzählt habe, ich habe dann große Projekte initiiert. Und wir haben das halt irgendwie zusammen gemacht. Dann hatten wir Babysitter und die mussten auch keine Großeltern in der Nähe, nie. Meine Eltern hatten nie ein Auto, die lebten im Schwarzwald. Wir mussten immer dafür sorgen, dass wenn Walter entweder bei Dreharbeiten oder im Theater war und ich Proben hatte oder Unterricht, dass da jemand kommt und die Kinder betreut. Was glauben Sie, wie oft ich irgendwie einen kleinen heulenden Benedikt hinterlassen habe? Aber dann hast du hinterher erfahren, du warst keine 5 Minuten weg. Dann wusste ich, der leidet keinen, er nimmt keinen Schaden.
Alles wieder happy.
Im Gegenteil, sondern ich würde auch sagen, wir konnten das so machen, dass wir mussten nicht beide fulltime. Letztlich war es natürlich, habe ich fulltime gearbeitet mit Familie, mit Kindern, mit meinem Beruf, mit all dem. Aber wir haben es irgendwie zusammen gemacht und es gab auch nie die Diskussion, naja, aber jetzt, oder als du dann wirklich durch die Serien oft unter der Woche immer weg warst. Und jetzt komme ich aber nach Hause und müssten wir unser Leben nach dem richten, was er sich wünscht, sondern wir wollten auch, dass am Wochenende, wenn er dann da ist, dass wir als Familie zusammen sind. Da ging es nicht drum, ich will aber jetzt auch mal mit meiner Freundin mal was unternehmen, jetzt musst du mal, sondern ich wollte ja selber dieses Familienleben leben. Aber wenn ich dann Proben hatte mit meinem Stück, irgendwann waren die Mädchen dabei bei den Projekten, unsere Töchter. Die waren mehrere Jahre dabei und wir haben es einfach immer irgendwie hingekriegt.
Und sie wusste auch, dass ich komme einfach auch nach Hause. Und mal war ich viel weg, mal war es weniger, aber es war reichlich.
Ich wurde oft gefragt, oder ja, aber wenn dann Ihr Mann Text lernen muss, wie ging das? Dann sage ich, ja, irgendwie hat Walter schnell gelernt und ich habe das oft gar nicht so gemerkt.
Und nicht zu Hause, wenn Familie war.
Ja, im Zug, dann auf der Reise zum Drehort oder ins Theater irgendwie, aber es war nicht so, jetzt mal bitte Ruhe im Haus, weil der Walter muss Text lernen. Nee, das gab es nicht.
Ich habe ja meine Vorbereitungen auch. Ich bin ein Künstler.
Für meine Stücke auch machen. Raum.
Aber es gibt ja dieses wunderbare Wort, das es jetzt endlich mal benennt, diese Mental Load, die ja meistens die Frauen tragen. Es ist einfach so, bis heute, leider Gottes. Wie war das denn bei Ihnen? Also da geht es ja darum, das Kind hat Liebeskummer, man muss neue Schuhe kaufen, in der Schule gibt's Probleme. Da ist man dann ja, wenn man als Mann viel weg ist, nicht so drin in diesen ganzen Themen. Haben Sie sich da auch ausgetauscht und waren Sie da immer so auf dem aktuellen Stand auch, was zu Hause los ist?
Würde ich sagen, ja.
Ja, also was ich mich erinnere, was ganz schön ist, natürlich der Alltag, ob das jetzt die Fahrt zum Musikunterricht ist. Automatisch, wenn ich unter der Woche allein bin, da müssen wir doch gar keine Einzelheiten nennen, dann war ich für diese Woche dafür zuständig mit all dem, was da war. Ob ein Kind hingefallen ist, ob ein Kind Ohrenschmerzen hat, das war natürlich dann da. Aber was wirklich schön war, unsere älteste Tochter hat mal gesagt, der Daddy, der war zwar viel weg, aber irgendwie war er auch immer da. Und das haben wir ihnen immer ermöglicht. Also wir haben, glaube ich, täglich telefoniert, aber nicht nur wir beide, sondern es gab immer den Raum für jedes einzelne Kind. Ich will auch noch einen Daddy. Und dann haben sie erzählt, der eine von der Schule, der andere da. Das war klar. Und du wolltest es auch weiter. Du wolltest mit den Kindern in Verbindung bleiben. Und was eine ganz wunderschöne Sache war, ja, als du einmal auf Tournee warst, ein Vierteljahr, ich mein Gott, ja, das war eine wirklich auch keine einfache Zeit für mich. Aber da hast du dann diese Geschichten über Marlin. Du hast eine Figur erfunden und hast den Kindern dich begleitet auf der Tour und du hast den Kindern Briefe geschrieben, liebe Lea, lieber Benedikt, liebe Jenny, heute hat es ans Fenster geklopft und Marlin. Und dann ist da über diese 3 Monate sind Geschichten entstanden und davon gibt es heute, es gibt ein Buch, Marlin, mit diesem Brief.
Das daraus entstanden ist.
Das war wunderschön. Ja, ja. Also das
war gar nicht beabsichtigt. Ich habe einen Tag einen Brief an die Sigrid geschrieben und einen Tag an die Kinder. Mhm. Und anfangs war es noch anstrengend, weil ich musste das machen und dann so nach 10 Tagen konnte ich nicht Mittagessen, bevor ich nicht diese Geschichten geschrieben hatte. Und das war schön. Wirklich. Und dann eine Freundin von uns, die Übersetzerin ist und Buchhändlerin, die hat das mal gelesen und gesagt, machen wir doch jetzt ein Buch draus. Und das haben wir dann gemacht.
Und
das Problem war nur, dass dann, als ich dann nach Hause kam, musste ich ja die Figur verschwinden lassen. Und ich musste sie auch fotografieren für die Kinder, weil ich hatte mir ein Polaroid gekauft, weil ich wollte Bilder machen, damit sie was haben. Und dann fotografiere die doch. Und da habe ich gedacht, Herrgott, was mache ich jetzt?
Ja, das ist, Mom, kannst du ein Foto von Marlin schicken? Weil die waren gedacht, so drin, ja.
Und dann habe ich so ein Foto gemacht in einem Hotelzimmer mit einem Nachttisch und einer Lampe und habe das fotografiert und habe gesagt, ich weiß auch nicht, auf dem Foto erscheint er nicht. Ich weiß nicht, warum.
Das ist wieder
der
Pumuckl,
ist da, aber der ist nicht weg. Da. Das haben sie geglaubt. Ja klar, die waren klein.
Ja, klar. Und sie haben ja bis heute auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Kindern. Ne? Ihre Tochter Lea hat ja zum Teil Musik gemacht auch zu dem
Film. Die Lea hat den Soundtrack gemacht, hauptverantwortlich. Toll. Ja, der übrigens wirklich in jedem Filmgespräch kommt irgendwann jemand, der sagt, übrigens, ich wollte noch sagen, wie schön ich die Musik fand. Und dann geht ein Raunen durchs Kino. Mhm. Und das erleben wir ganz oft. Also das
und sie hat die Musik gemacht, nicht weil sie unsere Tochter ist, sondern weil sie es kann.
Natürlich.
Sonst, wenn sie nicht gut gewesen wäre, hätte mir jemand anders genommen.
Ja, es war auch nicht zum ersten Mal. Ne? Nee, also sie musste sich da schon hindienen.
Aber ein schönes Familienprojekt.
Und sie hat sich sehr breit aufgestellt musikalisch. Sie hat Weltmusik gemacht, sie hat Jazz gemacht. Sie ist eine Singer-Songwriterin. Sie spielt verschiedene Instrumente und sie hat diesen Soundtrack gemacht. Mhm. Großartig. Sorry. Ja, muss ich sagen.
Also ihr Film Girls Don't Cry läuft im Kino. Wird man ihn denn danach auch irgendwo mal streamen können?
Das ist
der nächste Schritt.
Das ist der nächste Schritt, ja. Erstmal Kino zu Ende und dann kommt das nächste.
Sehr gut. Also man kann das schon im Netz angucken, da gibt es Trailer dazu. Ja. Man kann sich schon mal ein bisschen informieren über die Geschichten von den Mädchen.
Genau. Also Kinos ansprechen, wenn er gerade nicht läuft, weil natürlich Dokumentarfilme sind erstmal entweder ganz schnell wieder weg. Sprecht eure Kinoleute an, sagt, wir wollen den Film sehen. Ja. Es gibt kommunale Kinos und Arthouse-Kinos, die das durchaus machen. Oder auch Sonderveranstaltungen habe ich jetzt mehrfach gemacht. Zum Beispiel am Weltfrauentag oder auch eben mit Schulsozialarbeiterinnen oder mit Schulklassen. Gibt viele Möglichkeiten. Ja.
Auch die Lehrerinnen und Lehrer, die können das machen. Wir brauchen ein Kino und dann gehen wir da hin und dann schauen wir uns den Film an, weil wir dann reden wollen. Weil man mit den Schülern und Schülerinnen ins Gespräch kommt. Das ist einfach so.
Ja.
Weil der Film so ist.
Zum Schluss habe ich noch eine kleine Abschlussrunde für uns vorbereitet. Da müssen Sie jetzt noch mal ein bisschen fix sein. Ich hoffe, Sie können noch.
Ja, klar.
Schauen wir mal. Also ich fange einen Satz immer an und das wäre super, wenn Sie ihn nacheinander beantworten würden. Mhm. Und die Dame darf natürlich immer anfangen, Frau Klausmann. Mhm. Also, mit meinem Mann kann ich am besten.
Chillen.
Mit meiner Frau kann ich am besten.
Karten spielen. Das andere sage ich jetzt nicht.
Gar nichts geht mit ihm.
Fernsehgucken einig.
Was?
Ja, er mag das gar nicht und ich liebe es auch nicht so. Das ist jetzt eine längere Antwort, aber wir gucken manchmal Arte Mediathek, wenn unser Fernseher das hergibt, oder Sportschau.
Sehr gut. Gar nicht geht mit ihr.
Gar nicht geht mit ihr, wenn man ungeduldig Sachen erklärt, die sie noch nicht verstanden hat. Anstatt einfach in Ruhe zu sagen, schau mal, so und so ist das. Und das geht nicht. Sie mag das nicht. Und das verstehe ich auch. Und das ist eine Aufgabe für mich, wenn sowas passiert, zu sagen, das ist eigentlich ganz einfach. Pass auf. So geht das.
Ich bin gar nicht so schwer von Begriff, wie das jetzt klingt.
Das finde ich übrigens immer einen sehr schönen Satz. Und das ist eigentlich ganz leicht. Und man selber steht da und denkt sich, was spricht der Mann? Mit dieser Macke gehe ich ihm manchmal auf die Nerven.
Meine Güte, habe ich eine Marke? Welche Marke soll ich jetzt nennen? Mit welcher Marke gehe ich immer für Nerven?
Es gibt zu wenige.
Sie können auch sagen, Sie haben keine Marke.
Ich habe jede Menge Marken, aber ich weiß nicht, mit welcher ich immer meisten auf die Nerven gehe. Er hat schon mal gesagt, du bist manchmal stur, aber ich fühle mich jetzt auch nicht so stur, oder?
So stur nicht manchmal.
Und mit welcher Marke geht sie Ihnen manchmal?
Manchmal mache ich den Laden zu.
Ja.
Und ich weiß das auch und das gefällt ihr gar nicht. Mhm. Und nach einer Weile geht es wieder auf, aber das ist einfach so.
Ja, ich weiß, er geht wieder auf.
Zuletzt gestritten haben wir über?
Wann haben wir zuletzt gestritten? Aber echt, wenn es ist ein absoluter Käse oder es ist völlig, man denkt, ach Gott, wieso muss man darüber? Das sind manchmal die berühmten Kleinigkeiten, ja? Oder nee, da habe ich jetzt recht. Oder nee, es war doch mal so ein bisschen, wer hat jetzt hier recht? Und auch da denken wir schon beide drüber nach, geht es darum, wer recht hat? Nein, komm, wir besprechen das kurz.
Wir haben keine Streitkultur. Nicht wirklich.
Nicht so richtig.
Nee, Pinzerei, ja, aber ja, Streitkultur ja. haben wir eigentlich nicht. Ja. Nee, sondern muss es lösen. Das ist auch so ein Ding, was überbleibt von der Familie. Einfach lösen, weil es geht weiter.
Ja, darin ist er richtig gut.
Richtig gut ist Walter mir zu sagen, schalt doch in den ersten Gang.
Und darin ist sie richtig gut?
Sich zu äußern, wenn ihr etwas überhaupt nicht gefällt, auch in der Öffentlichkeit. Auch Leute anzusprechen, wenn sie sich scheiße benehmen, das ist ja, so geht das nicht. Und geht hin.
Der beste Rat, den er mir je gegeben hat.
Ach, das war eigentlich das mit dem ersten Gang. Das also, aber steht für vieles. Ne? Also sagen, mach doch langsam. Komm jetzt erstmal in aller Ruhe. Also er hat sehr viel mehr innere Ruhe als ich. Und deswegen tut er mir auch so gut.
Der beste Rat, den Sie mir gegeben haben?
Rat weiß ich gar nicht, ob es das ist, sondern dass sie diese Fähigkeit, Ja zu sagen, mir gezeigt hat, dass es das gibt in der Welt. Dass sie Ja sagen und dass es gilt. Es ist nicht Ja vielleicht, das kannte ich bis dahin. Und dann kommt diese Frau und sagt Ja. Das hat mich schockiert geradezu, weil ich das nicht kannte. Wow. Und das ist ein Rat, dass man das machen kann. Man ist dadurch verletzbar, klar, aber man kommt vorwärts. Mit Nein sagen kommt man nicht vorwärts.
Ja. Also Sie sind wirklich ein tolles, ein inspirierendes Paar, muss ich sagen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Sie machen ja netterweise auch mit bei unserem schönen Format Bayern 1 Herzklopfen. Das wird es dann in unserem Instagram-Kanal zu sehen geben. Da porträtieren wir besondere Paare, die so ein bisschen von sich erzählen. Sie können doch ganz gut vor der Kamera, oder?
Ja, das ist
vor
der Kamera, das geht schon.
Sigrid Klausmann, Walter Sittler, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren.
Danke für die Einladung. Danke.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Der verbotene Vater, Schicksal eines französischen Besatzungskinds. 3 Teile History Storytelling. Und das ist eine ganz persönliche Familiengeschichte, die meine Kollegin Ann Kleinknecht auf Zeitreise schickt. An den Bodensee, kurz nach Kriegsende und mitten rein in eine verbotene Liebesgeschichte zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Beziehung mit schwerwiegenden Folgen, die bis heute andauern. Folgen nicht nur für das Liebespaar, sondern eben auch für das Kind, das geboren wird. Katharina, Anns mittlerweile über 80-jährige Verwandte. Sie ist eines von mindestens 400.000 dieser illegitimen Kinder, die kurz nach dem Krieg in den Besatzungszonen in Deutschland gezeugt werden und deren Väter alliierte Soldaten sind, verbotene Väter. Ann erzählt Katharinas Geschichte und ihre lebenslange Suche. Emotional, mutmachend und exklusiv. Hör da unbedingt mal rein. Der verbotene Vater, Schicksal eines französischen Besatzungskinds. Das Phantom taucht auf und Entscheidung in der Nacht. 3 spannende Folgen einer persönlichen Geschichte. Bei Alles Geschichte, der History Podcast in ARD Sounds. Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.